Meister Jesus hat den Tod besiegt. Halleluja. Er ist Sieger über Teufel, Hölle und ja, alles, was negativ ist in dieser Welt. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein, der Tag, an dem wir sterben. Und ich sage dir, das wird einer der schönsten Tage, der glücklichsten Tage, der befreiendsten Tage sein. Ich bin an dieser Botschaft irgendwie rangekommen. Weißt du, man denkt im Monat November immer an Sterben, an den Tod. Und da habe ich mit dem Tod mich beschäftigt und irgendwie, ja, Trauertage und Volkstrauertage und was für Tage auch immer ist. Und so, was ist der Tod wirklich? Und ich denke, in meinem Leben bin ich schon an fast, oder nach, wenn ich so ein bisschen nachrechne, habe an mehr als 1000 Gräber gestanden, habe mehr als 1000 Leute beerdigt. Und man muss sich, wenn man Leute beerdigt, man muss sich immer Gedanken machen über den Tod. Was ist der Tod? Warum sterben die Leute? Wo geht's weiter? Wie geht's weiter? Was passiert? Weißt du, man macht sich Gedanken über den Tod. Und das, was ich so im Laufe der Jahre aufgearbeitet habe oder empfangen habe, was mir groß geworden ist, das wollte ich weitergeben. Auch heute fange ich damit an. Ganz herzlich eingeladen, dann auch zum Samstagsthema. Wie bekommt man Antwort von Gott? Und dann am kommenden Sonntag jetzt, bringe deine Probleme zu Rennen. Nimm eine Peitsche und jag deine Probleme. Werde erfolgreich, werde siegreich, triumphiere. Kümmere dich nicht um die Dinge drumherum. Wir haben jetzt Wahl in Amerika gehabt und das ist erstaunlich, was dabei passiert ist. Der Mann hat keine große Unterstützung gehabt, keiner hat geglaubt. Und was ist geworden? Er ist geworden, Präsident. Musst du dir vorstellen. Glaub an dich selbst, glaub an Gott, glaub an ja an die Dinge, die Gott in dein Leben hineingelegt hat und bring deine Probleme zum Rennen. Nicht, dass du rennst, wir sollen jagen. Jage nach, was alles ist. So. Jesus besiegt den Tod, bezwang den Tod, überwand. Und ich möchte heute eine Siegesbotschaft verkündigen. Wir haben gesiegt durch Jesus Christus, durch die Gnade Gottes. Denn er starb für uns vor 2000 Jahren. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Du musst nichts mehr tun, es ist geschehen. Du musst nur Danke sagen und annehmen und einfach dorthin gehen, wo der Friede Gottes ist. Wir werden alle sterben. Das ist also das große Thema. Also das ist hundertprozentig, dass wir sterben werden. Keiner wird es überleben. Also die Erde ist ein großer Planet, das ein großer Friedhof, das die Sonne kreist, voller Menschen, die gelebt haben, die Titel erreicht haben und Großes geschafft haben, große Türme gebaut haben. Und was ist gewesen? Nichts. Ist alles vergangen. Alles vorbei und alles sind Ruinen. So, das Sterben gehört zum Leben dazu. Du kannst das Sterben nicht beeinflussen. Die Stunde kommt an uns ran, wenn der Herr uns ruft, wenn Jesus bei uns anklopft, dann müssen wir gehen. Wir können das Sterben nicht umgehen. Was würden die Menschen geben, wenn sie den Tod umgehen könnten? Es geht nicht. Alle werden den gleichen Weg gehen. Aber wir können hier im Leben die Weichen stellen. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus und du wirst keine Furcht vor dem Tod bekommen. Und je mehr ich mich auf Jesus konzentriere, je mehr ich auf Jesus geschaut habe und schaue immer wieder, desto weniger Todesfurcht habe ich in meinem Leben. Er überwand den Tod. Er nimmt uns die Angst vor dem Sterben. In der Welt habt ihr Angst, hat er gesagt, und die Angst ist vor dem Tod. Die Angst ist, wenn du nachher stirbst, spürst nichts. Weißt du, beim Sterben fällt der Mensch in Ohnmacht, in Bewusstlosigkeit. Wenn du vom großen Turm runterspringst und bevor du unten ankommst, verstehst du, bist bewusstlos. Und dieses Bewusstsein. Aber die Angst vor dem Tod, das ist, was den Menschen hier Angst macht. Was kommt dann? Aber wenn du Jesus kennst, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also das ist diese Botschaft, die wir hier haben und wir möchten diese Botschaft weitergeben. Wir wollen leben und wir wollen überleben. Und deshalb ist der Glaube an Jesus Christus der Schlüssel und der Weg. Ich lese ein Bibelwort aus 2. Timotheus. Kapitel 1, Vers 9 und 10. Er hat uns selig gemacht und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die er uns gegeben hat in Jesus Christus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart er sich durch die Erscheinung des Heilands Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Überleg einmal, der Tod ist entmachtet. Der Tod ist, ja, nur noch, Corrie ten Boom sagt, ein Diener des Hauses, wenn die Knechte, die Diener Gottes nach Hause kommen, die Tür aufzumachen. Das ist der Tod. Er macht nur die Tür auf. Also für uns ist Sterben keine Katastrophe, kein Weltuntergang. Ja, wir wissen, wir müssen die Welt verlassen. Und je mehr wir die Welt inzwischen so für uns persönlich verlassen haben, uns mehr gelöst und von bestimmten Dingen getrennt haben, desto leichter kann man sterben. Verstehst du, desto leichter kann man von dieser Welt gehen. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Und das ist das Evangelium, das wir hier predigen. Er hat triumphiert über Satans Macht und Hölle und Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Hier in Berlin, vor dem Deutschen Dom, als noch die Kommunisten da waren und auf der anderen Seite das Parlament der DDR war, da stand über den Dom im Gipfel reingeschrieben, unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, dass die Welt überwunden hat. Und genau das ist es. Der Glaube an Jesus Christus überwindet Tod und Teufel. Halleluja. Preis dem Herrn. Zuerst einmal etwas Grundsätzliches über den Tod. Ich möchte aus der Weisheit lesen. Das ist ein apokryphisches Buch. Weisheit 1, Vers 13 bis 15. Da steht hier, und Kapitel 2, Vers 24. Denn Gott hat nicht den Tod gemacht. Gott hat nicht den Tod gemacht. Und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat nicht den Tod gemacht. Das ist also nicht Tod in der Natur. Das, nicht das, sondern den Tod gemacht, also als solches, dass wir in der Ewigkeit verloren gehen. Gott hat nicht den Tod gemacht und er hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihm zum Bilde seines eigenen Wesens gemacht. Gott hat den Menschen also zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Gott lebt ewig und wir sollen als Christen, als Kinder Gottes ewig leben. Doch durch den Neid des Teufels, das ist die Ursache, durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und in ihm erfahren alle, die ihm angehören. Wer dem Teufel angehört, der erfährt den Tod. Der zweite Tod, das ist das Schlimmste. Der ewige Tod, die ewige Verdammnis, das ist diese große Katastrophe. Also Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Botschaft Jesu Christi. So, Gott sah nicht tatenlos zu, nachdem der Teufel aus Neid hier den Tod in diese Welt gebracht hat. Gott hat Jesus gesandt, Gott erlöste uns von der Finsternis, er schuf das Licht, damit wir nicht länger in der Dunkelheit sein müssen. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 26, der Tod ist der letzte Feind, der abgetan wird. Der Tod ist der letzte Feind, der abgetan wird, der noch beseitigt, der abgeschafft wird. Bis jetzt gehört der Tod noch zu unserer Realität, aber wir werden durch Jesus Christus den Tod ein für alle Mal hinter uns lassen. Über solch hat der zweite Tod keine Macht. Nur die, die dem Teufel angehören. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf Jesus schauen, Jesus angehören, an Jesus glauben. So, ohne Tod würde es kein Leben geben. Wir müssen von diesem Planeten gehen, wir müssen diesen Planeten verlassen. Wir sind für den Himmel geschaffen, für die Herrlichkeit Gottes geschaffen. Wir sind nicht für Leiden geschaffen. Wir sind nicht für Krankheit geschaffen. Das ist nur ein Beiwerk, eine Erfindung Satans. Er ist der Mörder, der Dieb und der Lügner. Alles Irdische ist der Vergänglichkeit unterworfen. Die ganze Materie, alles was aus Stoff ist, das vergeht. Und da sollte der Mensch keine Ausnahme bilden. Auch der Mensch, dieser Körper, dieser vergeht. Und wir werden bekommen vom Herrn einen verklärten, verherrlichten Leib. Weißt du, wir werden so einen Leib bekommen, wie Jesus nach der Auferstehung hatte. So einen Körper. Und wir werden bei Gott sein und wir werden durch Wände gehen können, wenn es welche gibt. Es wird wahrscheinlich keine Wände und Mauern mehr geben. Wir werden also in Freiheit uns bewegen. Jesus hat den Tod überwunden und durch seinen Sieg bekommen wir eine Beziehung zu Gott, bekommen wir Unsterblichkeit. Jetzt sind wir Menschen körperlich, äußerlich sterblich, aber durch den Glauben an Jesus Christus bekommen wir eine Unsterblichkeit. Nochmals 1. Korinther 15, 26. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Der Tod hat keine Macht, keine Autorität. Und wir müssen auch nicht den Hut abnehmen vor dem Tod und sagen, was weiß ich, den Tod verehren, den Tod irgendwie groß beimessen. Nein, wir haben Jesus Christus und wir haben den Sieger. Ich bin das Leben, sagt er. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Auferstehung. Gott selbst nimmt sich der Menschen an. Er hat seinen Sohn gesandt, auf dass alle, die an ihn glauben, Johannes 3, Vers 16, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Du gehst für Gott nicht verloren, wenn du an Jesus Christus glaubst. Halleluja. Preis dem Herrn. Er denkt an uns, er denkt an seinen Sohn, der alles für uns gegeben hat. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. So singen wir, und das sollte unser Bekenntnis bleiben, weil Jesus lebt, Und ich darf eines wissen, weißt du, wenn wir sterben, da wird uns nicht der Teufel holen, sondern die Engel Gottes werden die Erlösten heimtragen. Heimtragen. Gott hat den Tod nicht gemacht, hier, wie ein bisschen Weisheit heißt. Er hat auch keine Freude am Untergang der Lebenden. Er hat den Tod nur zugelassen. Er hat den Tod zugelassen, nachdem der Mensch gesündigt hat. Ihr werdet sterblich sein. Ihr werdet, weißt du, wenn der Mensch an Gott gläubig geblieben wäre, Adam Gott gehorcht hätte und treu gewesen wäre, der wäre das, was wir durch den Glauben, durch die Auferstehung und durch die Entrückung erreichen, er wäre verwandelt worden, er wäre Geist und Leben geworden. Aber er hat gesündigt und Gott hat den Tod zugelassen. Nur nebenbei ein paar allgemeine Sachen hier. Der Tod kam in diese Welt aus Neid des Teufels, weil der Teufel konnte nicht zusehen, konnte nicht zulassen, dass irgendjemand auf diesem Planeten ewig lebt. Er wollte es verhindern. Denk nur an Hiob. Also den kannst du segnen, dem kannst du gut sein. Verstehst, nimm immer das alles weg und er wird dir im Angesicht absagen. Und jetzt ist das Kriterium, glaubst du an Jesus Christus? Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du das ewige Leben. Gehst nicht verloren. Es wird dir gut gehen. Vertrau Gott. So wie dieser verlorene Sohn, der kam zu seinem Vater zurück. Vater, ich habe gesündigt und wir werden alle zu Gott wieder zurückkommen, in dem Sterben. Alle, die an Jesus Christus glauben. Alle, die Kinder Gottes sind. So, der Tod ist ja zu allen Menschen durchgedrungen. Und Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25 zu Martha, wer an ihm glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Das ist ein gewaltiges Wort. Weißt du, ja, ich glaube an die Auferstehung der Toten, hat Martha gesagt. Ja, am jüngsten Tag, irgendwann in der Ewigkeit, wenn was Großes passiert. Nein, wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird leben, obgleich er stürbe. Der hat das ewige Leben in sich. Und was passierte? Der stinkende Lazarus stand auf. Muss vorstellen, plötzlich kommt er raus, gebunden, gefesselt. Bitte macht ihn frei, dass er laufen kann. Und dass das Wort wahr ist, was Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe, dann ruft er den Lazarus und sagt, das kann ich jetzt schon, nicht erst in der Ewigkeit, jetzt kann ich dem Tod die Macht nehmen. Lazarus, komm raus! Er hatte diese Auferstehungskraft. Bereits als ich hier auf dieser Erde war, hatte Jesus diese Auferstehungskraft, ein Wort von ihm und er kam raus. Weißt du, hätte gesagt nur, steht auf, dann wären alle auferstanden. Aufgrund seines Machtwortes. Aber er sagte, Lazarus. Und meine Bibel sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ist Auferstehung. Ich glaube, Jesu Worte funktionieren. Das hat er sofort an Ort und Stelle bewiesen. Alles, was Jesus gepredigt hat, hat er an Ort und Stelle bewiesen. Er sagt, als die Juden sagten, wer kann Sünden vergeben? Nur der liebe Gott kann Sünden vergeben. Sagt er, damit ihr wisst, dass ich Autorität habe, Sünden zu vergeben, sage ich zu diesem Kranken, da steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Versteht? Jesus hat nicht nur Phrasen in die Luft gesetzt, sondern im Raum gesetzt, irgendwas gesagt, etwas zitiert. Nein, er hat sofort an Ort und Stelle bewiesen, ich habe Macht, Sünden zu vergeben. Aber damit ihr wisst, und so weiter, dass ich Macht habe über den Tod. Und wer an mich glaubt, der wird leben. Lazarus, komm raus. Auch wenn du schon stinkst, in der Verwesung übergegangen bist. Der war schon ein paar Tage tot. So, der Glaube an Jesus führt uns zum ewigen Leben, das nie mehr endet. Ich will noch etwas sagen. Ewiges Leben hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat ein ewiges Leben. Entweder ein verherrlichtes Leben oder ein verdorbenes Leben. Dahingegebenes Leben. Ich denke nur an die Hölle und die ewige Verdammnis und so weiter. Jeder Mensch hat ewiges Leben. Also jeder Mensch lebt ewig. Aber die Frage ist, wo? Und die Hölle, es gibt keine Hölle als solches, sondern die Gottesferne, das ist die Hölle. Ganz weit weg von Gott. Irgendwo in dem Fernen liefen, da hinter den Wolken. Weißt du, unser Anliegen ist, ganz nah bei Jesus zu sein. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Der Mensch hat eine unsterbliche Seele, das ist ein Fakt. Der Mensch hat nicht nur eine unsterbliche Seele, er ist eine Seele. Wie heißt es in der Bibel? Als Gott den Menschen anhauchte und der Mensch ward eine lebendige Seele. Und von dem Augenblick, Gott hat niemals zurückgenommen seine Seele. Er hat eine unsterbliche Seele durch den Odem Gottes. Dem Menschen geht es so, wie es der Seele geht. Wenn die Seele in Gott verankert ist, weißt du, dann hat er Frieden, hat er Freude, dann ist er geborgen, dann ist er gelassen, dann ist, ja, er ist verwandelt, was auch immer ist. Und wenn er stirbt, dann lässt er nur hier den Körper. Er lässt den Körper hier. Er ist der Erdling. zu Staub, von Staub bist du und du sollst zu Staub werden, aber das, was von Gott ist, die Seele, der Geist, geht zu Gott wieder zurück. Der Mensch hat ewiges Leben. Mit dem Tod wird unsere Persönlichkeit nicht ausgelöscht. Dieses Ich, ich bin. Jesus sagt, ich habe euch in meine Hände gezeichnet und niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Ich habe euch in meine Hände gezeichnet. Und sieh mal, der Tod hat keine Macht. Du musst also vor dem Tod keinen Respekt nehmen. John Knox, dieser schottische Erweckungsprediger, der hat auch vor keiner Autorität, vor keiner Königin, vor niemandem den Hut genommen. Und wir müssen Christen genauso stur werden, dass wir vor niemandem den Hut nehmen, denn wir haben den Überwinder auf unserer Seite. Gesiegt hast du das Lamm von Juda. Du hast gesiegt. Paulus sagt, niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden, weder Tod noch Leben, hohes noch tiefes, vergangenes, gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendeine andere Kreatur. Keine Macht. Das ist die Botschaft, die Siegesbotschaft. Jesus hat vollbracht alles und wir dürfen einfach nur uns auf seine Seite stellen. Jesus hat mit dem Tod den Tod genommen. Für uns. Die Macht des Todes. Und Jesus Christus ist derselbe, wie er immer gewesen ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vielleicht noch etwas, was ich noch sagen möchte. Wir haben ewiges Leben. Wir kommen aus der Ewigkeit. Wir sind im Mutterleib zubereitet worden, wir sind geboren worden und wenn wir diese Erde verlassen, wir gehen wieder in der Ewigkeit. Nur die Frage ist, wohin? Die Adresse. Und Jesus sagt, ich gehe auch hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Herrlich. Und wir müssen uns nicht fürchten. Oh, der Tod schleicht sich rum. Du musst keine Angst haben. Psalm 91, denk dran. Verstehst du auch, wenn die Pestilenz, der Tod, die dunklen Mächte sich um die Welt schleichen, ich fürchte nicht, wenn 1000 auf der Seite fallen und 10.000 auf der Seite fallen, ich bin sicher in Jesu Armen. Halleluja, praise Gott. Die Jünger haben Jesus erkannt, nachdem ihnen die Augen geöffnet worden sind. Jesus war derselbe, wie er immer war. Plötzlich erkannten sie beim Abendmahl, nur natürlich verklärt, verherrlicht. Und ich sagte dir, du wirst einen schönen Körper bekommen, einen fantastischen Körper. Jetzt ist der Körper ein bisschen mal zu dünn, mal zu dick, mal zu groß, mal zu klein. Also ist es nicht so, wie wir es gerne hätten, nicht ideal. Aber wir werden einen verherrlichten Körper haben. Und wenn wir, und wir sehen an Jesus, er hatte diese Wundenmale gehabt. Er war dieselbe Person, die er vorher war und er, was er beim Vater gewesen ist. Und das ist heute noch unser hoher Priester. Er hat sich so recht in der Majestät Gottes gestellt. Die Persönlichkeit nach dem Tod bleibt die gleiche Persönlichkeit. Das, was du hier gewesen bist, das wirst du dort bleiben. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, steht in der Bibel. Aber dann kommt das Urteil, das Gericht. Ich denke nur Matthäus 17, Vers 2 und 3. Da ist das Gespräch auf dem Berg Tabor, auf dem Berg der Verklärung. Weißt du, da erscheinen plötzlich Moses, Elia und Jesus. Und unten sitzen da die Jünger. Und das ist eine Einheit. Das ist eine Einheit. Und guck mal, Moses hat lange vor Elia gelebt. Und Elia, verstehst du, und die Apostel haben den Elia nicht gekannt, aber plötzlich wussten sie Bescheid, das ist Elia. Von dem Aussehen, von der Art, von dem Auftreten. Und das ist Moses. Die Persönlichkeit lebt weiter. Die Persönlichkeit wird nicht zerstört. Und das ist, der Mensch wahrt eine lebendige Seele. Und guck mal, das Schöne dabei ist, durch Jesus ist es dieses Unsichtbare und die sichtbare Welt vereint. Er ist die Mitte. Und plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Und genau das sollte unser Fall sein. Hier, solange wir noch leben, solange wir im Fleisch sind, Herr, hier ist gut sein. Weißt du, wenn du einmal geschmeckt hast, und ich habe sehr viele Leute kennengelernt und mit ihnen gesprochen und selbst einige Erfahrungen gemacht. Weißt du, diese Toderfahrungen, wer einmal drüben war, der will nicht mehr zurück. Der will nicht mehr zurück. Warum habt ihr uns zurückgeholt? Da verstehst du, da waren sie auf der Blumenwiese, da waren sie, was weiß ich, Paläste und so weiter. Ich werde nie vergessen, wenn ich so Beerdigung gehalten habe, vorher, was die alle so erzählt haben oder im Koma mal gelegen sind. Wir haben also Leute auch in der Gemeinde gehabt, Leute, die also wirklich im Koma waren, die haben herrliche Dinge gesehen. Ich will den Tod nicht verniedlichen, jetzt zu sterben, dass du sagst, jetzt will ich endlich mal sterben. Nein, wir haben hier noch einen Auftrag. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, aber um euretwegen muss ich noch da bleiben und ein bisschen was tun. Meinetwegen. Aber die Persönlichkeit bleibt und du kommst in eine ganz andere Phase. Die Zeit, weißt du, die Moses und Elia und die Jünger, die Zeit, weißt du, die kannten sich. Und ähnlich ist auch die Geschichte, was Jesus erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Auch das Gleiche. Der reiche Mann erkennt sofort, da drüben sitzt der Lazarus. Das ist der Lazarus, der vor meiner Tür saß. Den Lazarus hat es nicht interessiert, der reiche Mann, weil er hat im Schoß Abrahams hat er alles gehabt, was er brauchte. Aber du siehst, die Engel trugen ihn in den Schoß Abrahams. Ich werde nie vergessen, ich habe mal bei Heilbronn mal jemanden so begleitet im Sterben. Ich kam gerade zufällig und er war im Sterben. Dann plötzlich sagte, siehst du nicht die Vögel hier? Die Vögel kommen, um mich abzuholen. Und ich habe keine Vögel gesehen. Fenster waren zu. Aber weißt du, was er gesehen hat? Engel. Der konnte bloß nicht definieren. Ein paar Minuten später oder vielleicht eine halbe Stunde später war er tot. Aber die Vögel holen mich ab. In meiner Bibel heißt es, dass die Erlösten, wenn sie sterben, der Herr sie, die Engel Gottes sie nach Hause tragen. Und er wird seine Erlösten sammeln. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gesiegt hast du, o Löwe aus Juda. Der reiche Mann erkennt. Lazarus, das ist schön. Aber guck mal, was der reiche Mann auch erkennt. Ich habe noch 5 Brüder. Der Lazarus denkt nicht an seine Brüder mehr. Der hat bei Gott sehr gut. Aber der reiche Mann, bitte schickt den Lazarus, dass meine Brüder gewarnt werden. Und was sagt Jesus? Sie haben Moses und die Propheten. Lass dieselben hören. Wenn sie diese nicht hören, werden sie auch nicht hören, wenn ein Toter aufersteht. Weißt du, wir denken manchmal, wenn Tote auferstehen würden und ein Toter uns berichten könnte, was da passiert ist. Weißt, nein, die würden glauben, der ist verrückt, der spinnt. Oder wir hatten so ein paar Mal jemand, wo 90 Minuten tot war, jemand, der war den ganzen Tag mal tot als Referat oder Prediger. Verstehst du? Die haben gesagt, ja, das ist alles Spinnerei, alles Einbildung und so weiter. Die werden es nicht glauben. Wenn sie der Bibel nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn ein Toter aufersteht. Aber der Tod ist eine Realität. Keiner kommt vorbei. Das Einzige, was auf dieser Welt hundertprozentig ist, das ist der Tod. Das ist der Tod. So, die Identität bleibt, steht fest in der Ewigkeit. Der Abraham wurde erkannt, wurde in Abrahams Schoß getragen. Und ja, er blieb das, was er gewesen ist, dieser Abraham, wie er das erkannt hat. Wahrscheinlich hat er ein Schild getragen oder von seiner Art und Weise, das Auftreten wie ein Daddy, langen Bart. Und wir wissen auch, die Menschen, die Jesus begegnet sind, dem Auferstand begegnet sind, die sind immer dem begegnet, den sie kannten. Ich denke, Johannes auf der Insel Patmos, der erkennt Jesus, den Alten, den er vorher kannte, seinen Herrn. Es ist interessant, in diesem Zusammenhang, das zu sehen, wie das alles so wirkt. Abraham, dieser Lazarus, dieser arme Lazarus hat nicht mehr gedacht an die Geschwüre, wo die Hunde leckten. Er hat nicht mehr gedacht an die Brosamen, die der reiche Mann da vom Tisch fallen ließ. Das Leid war vergessen. Mit dem Tod ändert sich so viel. Verstehst du? Für uns als Christen unbedingt. Wir lassen die Krankheit da, wir lassen die Sorgen da, wir lassen den Kummer da, wir lassen den Stress da, wir lassen die Ängste da. Wir nehmen das alles nicht mit. Wir nehmen unsere Handicaps nicht mit. Verstehst du? Deine Hüftgelenke, deine Bandscheiben, die lässt du alle hier. Wir bekommen neue Bandscheiben. Halleluja. Neue Gelenke, neue Hüften, neues Gehirn. Neue Nerven. Total alles neu. Du lässt alles hier. Deine Schwierigkeiten lässt du hier. Deshalb, für uns sollte der Tod nicht ein Schrecken sein. Als Erlöste, wir wissen, wo wir hingehen. Ich denke nur an einige Leute, so, die gestorben sind. Betet nicht für mich. Ich gehe zu meinem Vater. Ich gehe zu meinem Heiland. Meine Mutter, als ihr Mann starb, meine Mutter hat gesagt, mein Mann liebt nicht, der ist mit seinem Jesus verliebt, der will zu Jesus gehen. Er hat gesagt, bitte betet nicht für mich. Ich will heimgehen, will in die Erlösung gehen. Und wenn du weißt, deine Zeit ist rum, deshalb ist so wichtig, du musst wissen, in wessen Hand dein Leben gezeichnet ist. Jesus sagt, du bist in meine Hände hineintätowiert, hineingraviert, hinein. Ja, geätzt. Das geht nicht mehr raus. Du kannst nicht mehr aus seiner Hand gerissen werden. So, wenn du an Jesus Christus glaubst und mit ihm verbunden bist, weißt du, dein Leben geht weiter. Aber auch für die Unerlösten. Du weißt, der unerlöste Mensch, der muss, ja, ich glaube nicht an Fegefeuer, aber ich denke, da wird er in der Ewigkeit noch manches zu knacken haben. Warum? So wie dieser reiche Mann. Ich habe noch 5 Brüder. Kommt und kühlt meine Lippen. Der wird schreien um Hilfe. Der englische Erweckungsprediger Whitefield, der und auch andere Bernhard, ein im Mittelalter, ein Mönch, wenn der gepredigt hat, die Leute sind die Bäume hochgestiegen, so hat er die Hölle gemalt und gepredigt, was in der Hölle los ist. Weißt du, wir hören heutzutage nur noch himmlische Predigten. Nur, du kommst in den Himmel, weil wir alle so brav sind und. Ich habe neulich euch diese Predigt gebracht, auf wen ruht das Wohlgefallen Gottes? Weißt du, nicht Menschen, denen das Leben gefällt, stille Nacht, heilige Nacht und so weiter, Ehre sei Gott in der Höhe und so weiter und Friede bei Menschen des Wohlgefallens. Welchen Wohlgefallens? Sie müssen Gott gefallen. Und wenn sie Gott gefallen, werden sie angenommen. So, beim Sterben verliert der Mensch das Bewusstsein und zwar, ja, der vergisst die Welt und das ist alles so schnell vorbei. Und der geht heim, der geht nach Hause. Der reiche Mann, der vergisst diese Welt nicht, weil er nicht in Gott ist. Und der nicht in Gott, nicht in Christus ist, nicht erlöst ist, sich nicht gelöst hat, der wird Schmerzen haben, der wird Leid haben. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, löst dich. Wer nicht absagt allem, was er hat, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Tochter, Sohn, was weiß ich alles, der kann nicht mein Jünger sein. Und die hängen an dir ran. Da habe ich das Bild erzählt, was ich mal vor Jahren in Augsburg erlebt habe. Da ist das Luftballon steigen und die Kinder lassen da Haufen Luftballons in Luft steigen und plötzlich ein Luftballon, der schwankt nur so hin und her. Denke ich, was ist das? Da stimmt was nicht. Und da fahre ich zu diesem Kirchweihplatz und dann sehe ich, wie kleiner Bub seinen Luftballon an einem Nylonfaden festhält. Er ließ, ja, alle ließ bis zu bestimmten Höhe aufsteigen, aber dann lässt er irgendwie oben hängen. Der ist noch an der Erde gebunden. Und wir werden nicht entrückt werden können. Wir werden nicht das Ziel erreichen können. Wir werden nicht zum Heiland kommen, in diese ewige Ruhe, in diesen Wolken, in der Herrlichkeit aufgenommen, wenn wir noch nicht von der Erde gelöst sind. Wir singen ein Lied, reiß mich los, mach meinen Glauben groß, reiß mich von der Erde los. Verstehst? Wir müssen uns von der Erde losreißen. Wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und das ist nicht nur, dass du dich trennst, sondern dich innerlich löst. Du kannst alles haben, aber du musst los sein von den Dingen dieser Welt, was dich gefangen halten. Sterben ist wie eine Geburt. Sterben ist wie schlafen gehen. Weißt du noch, was du, wenn du einschläfst, was heute Nacht los war? Bist aufgewacht wieder und das Ding geht wieder weiter. Das Leben geht wieder weiter, da wo du aufgehört hast. Ja, wie so ein Röschen. Weißt? Oder in diesen ganzen Märchen, da kommen so viele große Wahrheiten vor. Ja, plötzlich geht das ganze Ding weiter. Der Zauber ist weg. Der Fluch ist weg. Du hast im Mutterleib in einer ganz anderen Dimension gelebt. Erinnerst du dich, was du vor Geburt oder bei der Geburt warst? Weiß nicht. Und genauso ist es auch hier, wenn du wirklich in Christus wiedergeboren bist, zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Schöpfung. Du weißt nicht mehr, was da gewesen ist. Du bist eine neue Schöpfung. Dieses Leben ist keine Ausnahme. Das ewige Leben. Du wirst alles zurücklassen und wir werden alles zurücklassen, alles zurücklassen. Und deshalb wohl dir, wenn wir uns jetzt schon von so vielen trennen. Ich weiß, es tut weh. Es tut weh, sich zu trennen, das aufzugeben, das dem loszusagen. Das tut weh. Aber eines Tages musst du alles da lassen. Eines Tages musst du alles da lassen. Und deshalb, dieses Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Wenn du richtig mit Jesus wandelst, an Jesus glaubst, dann ist für dich der Tod etwas ganz Natürliches. Etwas ganz Natürliches gehört zum Leben dazu. Geboren werden und sterben sind zwei Daten, die stehen fest in unserem Leben. Das kannst du nicht aussuchen. Warum sollte das Sterben schlecht sein? Verstehst du? Wir werden erlöst, wir werden befreit. Denk an den verlorenen Sohn. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind am Saustall. Oder im Saustall. Verstehst du? Diese Welt ist eine Katastrophe. Diese Welt ist nichts etwas Erbauliches. Auch wenn wir so verlockend sind und ihm ward nicht erlaubt, dass er von dem Schweinefraß etwas nahm und sich sättigte. Und dann besinnte sich, mein Vater im Himmel hat Brot die Fülle. Mein Vater. Er nimmt dich auf. Der Vater wartet schon auf dich. Und ich sag dir ein großes Geheimnis. Wenn du den Himmel mal sehen könntest, nur 5 Sekunden, das würde reichen dir schon viel zu viel. In 5 Sekunden, wenn du den Himmel sehen würdest, der Vater steht und erwartet dich. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen. Vertrau ihm. David Livingstone, der große Afrika-Forscher, Entdecker, Bereiser und der Afrika hier erforscht hat zum großen Teil, David Livingston an dem Sambesi-Fluss merkte plötzlich, meine Finanzen reichen nicht mehr aus. Ich muss nach London zurück und ich muss jetzt neue Geldmittel holen, und damit ich hier weiter forschen, weiterarbeiten kann. Und dann hat er seine Mamelucken stehen lassen. Er sagt, bleibt hier, ich komme wieder. Und es ist fast ein Jahr vergangen. Und die Leute, die eingeboren, gesagt, du guck mal, die Weißen sind alles Lügner. Die Weißen, die halten nicht ihr Wort. Und die Mamelucken haben gesagt, wir kennen unseren David Livingston. Wir kennen unseren Vater. So nannten sie ihn, den Vater. Und was er sagt, wird in Erfüllung gehen. Und es ist nicht gewesen, also fast ein Jahr. Und plötzlich hören sie auf dem Sambesi-Fluss, tuk, 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 tuk. Da kommt etwas, was sie so, ein Geräusch, was sie noch nie gehört haben. Der David Livingston kommt mit einem Dampfer. Tuk, 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 tuk. Und dann steigt er aus und dann schreien diese Mamelucken, unser Vater hat sein Wort gehalten. Und ich sage dir eines, der himmlische Vater hält sein Wort. Halleluja. Der hält sein Wort, was er zusagt, das geschieht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Lazarus, komm raus. Verstehst? An Ort und Stelle hat er das bewiesen, dass sein Wort ein Machtwort ist. Warum sollte uns schlecht gehen, wenn wir an den Herrn Jesus vertrauen? Wir müssen natürlich Geduld haben. Ja, auch hier in diesem Leben, du musst warten, warten und nochmals warten, bis die Zeit reif ist, bis du von Gott geholt wirst, bis du das Ziel erreichst. Jesus sagt nochmals, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben, jetzt schon, nicht erst in der Ewigkeit, der hat jetzt schon, der lebt als wiedergeborener Mensch, und jeder wiedergeborene Mensch hat dieses ewige, verherrlichte Leben aus Gott. Der hat dieses Leben in sich und ist eine neue Schöpfung. Weißt du, da gilt nicht mehr das Alte, was früher war. Du hast einen neuen Namen, ein neues Bewusstsein, eine neue Beziehung. Ja, durch die Wiedergeburt hat der Tod keine Macht mehr an dir. Deshalb, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und das Reich Gottes, das ist der Himmel, die Herrlichkeit. Über den hat dann das andere Tod keine Macht. Der Wiedergeborene wird diese sichtbare Welt verlassen, und eigentlich jeder Vernünftige, der sich richtig bekehrt, die viele bekehren sich nicht richtig, die werden nur religiös, die wechseln nur die Farbe, aber ihr Herz, ihre Persönlichkeit, ihr Wesen wird nicht verändert. Und deshalb haben sie so Angst. Da stimmt was nicht. Also, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht reif. Aber jeder Wiedergeborene, der lebt schon auf die Ewigkeit zu. Der lebt schon für die ewigen Dinge, der investiert seine Kraft, seine Zeit für ewige, bleibende Dinge. Jesus sagt, der Welt habt ihr Angst. Aber er hat die Angst weggenommen vor dem Tod. Das ist die Angst. Nicht nur, dass eine Atombombe runterkommt irgendwo oder sonst was. Nein, die Angst vor dem Tod. In der Welt habt ihr Angst vor dem Tod. Weißt du, wenn du im Herrn bist, hast du es schon alles abgegeben, dich von allem gelöst, dich von allem getrennt. Bist in einem ganz anderen Welt, sitzt in einem anderen Zimmer, bist schon befördert. Weißt du, jemand anders starb für dich. Jemand anders starb für dich. Und man stirbt nur einmal. Also Napoleons Kriege waren so, Napoleon hat ständig Leute von anderen Völkern rekrutiert. Und es ist in Annalen der französischen Geschichte eingegangen, dieser Vorfall. Der Napoleon hat Leute also mobilisiert und in der Armee gerufen, und da war ein schlauer Bauer. Bauer sind manchmal sehr schlau. Und dieser Bauer war sehr schlau, und er sagte, kann ich jemand anders für mich an die Front schicken? Ja, sagt er, kein Problem. Und dann geht der andere an die Front, und bei der ersten Schlacht wird er getötet. Dann, der Krieg geht noch weiter, da wird nochmals rekrutiert, und dann kommen die Leute wieder an den Bauer ran, und Bauer, du musst an die Front. Dann sagt er, danke, ich existiere nicht mehr. Ich bin schon an der Front gewesen. Ich habe jemand anders geschickt. Und der ist für mich gestorben. So, und es ist tatsächlich, der Napoleon musste dem Bauer recht geben, dass er nicht mehr an die Front musste. Weil jemand anders für ihn an die Front gegangen ist. Verstehst du? Jemand anders ging für dich in den Riss. Jemand anders hat sein Leben für dich gelassen. Du musst nicht mehr in die Hölle. Du musst nicht mehr in die Verdammnis. Du musst nicht mehr in die Gottesferne. Du kannst jetzt rankommen. Fantastisch. Wir müssen schlau sein. So legen wir auch den Napoleon rein. Was auch immer ist. Verstehst du? Schlauer Bauer. Der Teufel ist nicht so schlau. Tolstoi erzählt ganz tolle Geschichten vom Bauer und dem Teufel. Weißt du, der Teufel ist nicht so schlau. Der ist ja ganz dummer. Der stellt sich klug und intelligent. Aber könnt Tolstoi selber lesen. Muss ich euch nicht vorlesen. Oder soll ich euch sagen? Wollt ihr wissen? Weißt du, was der Bauer beim Tolstoi macht? Der Bauer sieht Kartoffeln. Dann kommt der Teufel und sie machen ein Geschäft. Alles, was unter der Erde ist, kriegst du, krieg ich. Und alles, was über der Erde ist, das gehört dir. Und dann hat er bei der Ernte der Teufel nur noch Kartoffelkraut gekriegt. Dann sagt er, nächstes Mal bin ich schlauer. Und der Bauer, der Teufel kommt wieder das nächste Jahr zum Teufel und sagt, Bauer, ich möchte alles, was unter der Erde ist und was über der Erde ist, das gehört dir. Und hat Weizen gesät. Verstehst du? Und dann hat der Bauer wieder nur nichts bekommen. Und genauso, wenn du an Jesus Christus richtig glaubst, bist du clever. Bist du klug. Bist du gescheit. Und wir sollen klug sein und ohne falsch. Steht in der Bibel. Klug sein und ohne falsch. Hier. Glaub an Jesus Christus und du wirst ewiges Leben haben. Und Jesus ist für dich und mich in den Riss gegangen. Und zwar ganz bewusst, nicht unbewusst. Weißt du, normalerweise, wenn der Mensch stirbt, stirbt er unbewusst. Frag die Wissenschaftler, frag die Mediziner. Er verliert das Bewusstsein, dann ist vollkommen egal, was passiert. Ist vollkommen egal, was passiert. Er ist wie gelähmt. Und Gott hat es so wunderbar eingerichtet, dass wir das gar nicht merken. Du merkst dein Sterben nicht, das ist so wie Hypnose. Du bist weg. Auch wenn du hier leidest, also beschäftigt damit. Jesus starb aber bewusst. Man hat ihm sogar einen Becher Essig zugereicht, als ja, damit die Schmerzen besser verarbeiten kann. Er hat es abgelehnt. Er wollte das nicht. Wollte davon nicht gebrauchen. Er wollte bewusst sterben. Jesus wollte nicht im Garten Gethsemane sterben, sondern er wollte am Kreuz sterben. Der Teufel war schon im Garten Gethsemane. Weißt du, wenn Jesus im Garten Gethsemane gestorben wäre, hätte er uns nicht erlösen können. Aber er wollte ans Kreuz. Und deshalb hat er Wasser und Blut geschwitzt und am Kreuz hat er die Erlösung vollbracht. Das war das, was der Herr vorgesehen hat, das Kreuz. Aber er wollte bei vollem Bewusstsein sterben und dort sterben, wo Gott wollte, dass er stirbt, als Erlösungszeichen. Ja, und als er stirbt, dann befiehlt er seinen Geist und seine Seele, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist und meine Seele. Denk drüber nach. Und dann, als der Hauptmann das sah, wurde er gläubig, der Wächter vor dem Kreuz, der römische Soldat. Markus 15, Vers 39, der Hauptmann aber, der dabei stand, ihm gegenüber sah, dass er so verschied. Das war unglaublich. Verstehst? Normalerweise war das eine Qual, das ging über Stunden, sogar Tage, dieses Sterben am Kreuz. Aber Jesus sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und weg war er. Er starb bewusst, ganz bewusst. Damit er dich und mich bewusst erlösen kann. Und damit, wenn wir unter Bewusstsein fallen, wenn wir nichts mehr wissen, wenn wir nichts mehr begreifen, er hat uns erlöst bei vollem Verstand. Und dann sprach dieser Hauptmann, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Der Hauptmann kannte Tausende, die starben. Tausende sind gekreuzigt worden. Er wusste genau, wie die Gekreuzigten sterben, die schreien und Qualen erleiden, wie auch immer. Aber Jesu Tod war etwas Ungewöhnliches. Es war kein normaler Tod. Und nicht nur das, dass sogar die Sonne sich verdunkelte für 3 Stunden. Was das alles gewesen ist, ist mir jetzt dahingestellt. Dass die Erde bebte, dass zum gleichen Zeitpunkt Heilige in der Stadt gesehen worden sind, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Das war kein gewöhnlicher Tod. Und selbst der Pilatus wunderte sich. Als Josef von Arimathea und Nikodemus kommen, könnten wir den Leichnam abnehmen vom Kreuz. Der wundert, ist der schon gestorben? So schnell, kaum das Urteil gesprochen. So schnell. Er wunderte sich und hat den Hauptmann gerufen. Hauptmann, ist das wahr? Ist er tot? Und der Hauptmann hat sich noch überzeugt mit dem Spieß an der Seite Jesu. Hier, Markus 15, Vers 44, Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon länger gestorben wäre. Beim Jesu Tod, da sind so viele merkwürdige Dinge passiert, und zwar er starb bei vollem Bewusstsein, dass sogar der Himmel Notiz genommen hat. Die Sonne verdunkelt sich. Wie das passierte, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, das Gericht Gottes ging über diese Erde. Und das wurde dann entfernt. In Amos Kapitel 8, Vers 9 heißt es, an jenem Tag spricht der Herr, lass ich mittags die Sonne untergehen und bereite am helllichten Tag über die Erde Finsternis, breite aus Finsternis. Das ist der Tag beschrieben, der Tag der Erlösung. Plötzlich 3 Stunden. Eine Sonnenfinsternis dauert höchstens 8 Minuten. Aber hier 3 Stunden. Da muss was, eine göttliche Finsternis gewesen sein. Eine göttliche Finsternis, keine normale Sonnenfinsternis. Man sucht natürlich alle möglichen Erklärungen, was da gewesen sein ist, vollkommen egal. Damit wurde das Weltgericht eingeläutet, die Endzeit eingeläutet, mit dem Tod Jesu. Und eigentlich, wer jetzt an Jesus Christus glaubt, ist schon in der Endzeit. In den letzten Tagen, heißt es in der Bibel, will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Pfingsten, mit Pfingsten begann die Endzeit. So, hier beginnt Jesus seinen Triumphzug, seine Gottesherrschaft, dass sogar die Sonne sich verdunkelt. Hier stirbt ein Großer, ein Gottessohn. Das war wirklich der Sohn Gottes. Verstehst du? Der Siegeszug des Evangeliums beginnt und dieser Triumphzug, die Sonne verhüllt ihr Gesicht. In Lukas Kapitel 22, Kapitel 23, Vers 44, in der neunten Stunde, das ist am helllichten Mittag, da sah die Sonne, als sich die Sonne verfinstert, der Vorhang im Tempel zerriss, mitten in zwei. Und eine Stimme hörten die Leute, weh, so beschreibt Flavius zumindest in jüdischen Krieg, in der jüdischen Geschichte. Der Hauptmann sah, das war der Sohn Gottes. Das war einer, der bei vollem Bewusstsein starb. Deshalb kann Jesus, alle, die jetzt bewusst Jesus aufnehmen, können erlöst werden. Ganz einfach, bewusst. Nicht irgendwie drumherum. Da gibt es noch viele andere Argumente, dass es um diese Zeit große Veränderungen, große Dinge geschahen. Also die Erlösung hat stattgefunden. Aus dem Reich der Finsternis wurde das Reich Gottes. Jesus hat das Gefängnis, das Totenreich gefangen genommen und ja rausgeführt. All die glauben wollen. Er ging sogar zu den Toten runter und hat ihnen gepredigt. Da war der Noah, da war der Adam, da war der vielleicht der und jener andere. Hat die Gefangenen rausgeführt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Also ich bin begeistert von meinem Heiland. Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Dem Vater sage ich Dank, sagt Paulus, der euch fähig gemacht hat, dass ihr Anteil habt am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt uns in das Reich seines lieben Sohnes. Weißt du, du sitzt eigentlich ganz woanders heute. Du sitzt im Reich seines lieben Sohnes. Eigentlich für dich ist der Königsstuhl bestimmt. Und dort sitzt du. Und dort sollst du auch dich aufhalten. In der Sterbeszene, weißt du, da zerreißt der Vorhang im Tempel, während er sein Opfer zubereitet, der hohe Priester, zerreißt der Vorhang. Du, das muss ein Schrecken gewesen sein. Plötzlich ist die Gemeinde, plötzlich sieht das Allerheiligste, das nur der Priester einmal im Jahr sehen kann, der Vorhang zerreißt. Als Jesus seinen Geist aushauchte, er hat dem Tod die Macht genommen. Er hat der Religion die Macht genommen. Weißt du, mit dem Tod Jesu hat sich so viel weltweit verändert. Der Judentempel wurde zerstört. Im gleichen Jahr wurde auch der Zeus-Tempel in Rom zerstört. Weißt du, die ganze religiöse Welt wurde umgekrempelt, auf den Kopf gestellt. Tod. Wo ist dein Stachel? Jetzt muss kein Tierchen mehr sterben. Weißt du, Gott liebt die Natur. Man hat die Tiere geopfert, und zwar massenweise. Dass manchmal das Blut in Strömen den Kidron-Tal hinunterfloss, damals im Altertum. Aber jetzt haben die Opfer aufgehört. Der Tempel wurde zerstört. Und ohne Tempel kann es kein Opfer mehr geben. Und wird auch kein Opfer mehr geben. Und wir brauchen auch kein Opfer mehr. Halleluja, praise Gott. Das Opfer wurde da. Es ist vollbracht. Es ist getan. Der Tod ist jetzt besiegt. Und jetzt, wir müssen nur da durch. Verstehst? Durch dieses Tal der Todesschatten. Das ist manchmal schrecklich. Jedes Mal, wenn ich früher nach Italien gefahren bin, oder ganz besonders zum Gardasee, da muss man durch ein Höllental durchfahren. Und wenn du nachts um Mitternacht, meistens nach dem Gottesdienst, bin ich dann von Stuttgart gleich runtergefahren zum See, zum Gardasee. Weißt du, das geisterhaft, verstehst du, lauter Felsbrocken, verstehst du, als wenn da so Höllenschlacht stattgefunden hätte. Und es heißt auch Höllental. Ob ich schon wanderte im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Du bist mein Herr, mein Hirte, mein König. Und das ist der große Unterschied. Psalm 23 können wir erst richtig beten, wenn wir bei Jesus sind. Jetzt, das ist nur schleierhaft, umrisshaft, gläubig, ja. Aber mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Wenn ich bei Jesus bin, mir wird nichts mangeln. Da werde ich nichts brauchen, da werde ich alles haben. Da werde ich überglücklich sein. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dann, dieser Psalm endet am Schluss. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Am Sonntag, ja? Mittwoch oder wann auch immer. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer und ewiglich. Weißt du, was es ist? Keine Zeit. Die Zeit hört auf. In dem Moment, wo du tot bist, wo du hier diese Erde verlässt, verlässt du Raum und Zeit. Stell dir mal vor, Raum und Zeit. Raum und Zeit ist nur für uns Menschen geschaffen worden. Die Sonne, die Sterne, der Mond, verstehst du? Das ist nur für diese Zeit. Und wenn wir diese Erde verlassen, wir werden keine Zeit mehr haben, wir werden die Ewigkeit haben. Endlos. Jesus sagt nochmals, mit Johannes 8, Vers 51, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen. Ewiglich. Der wird den Tod nicht sehen. Der wird sehen, Menschen sterben. Aber wenn Erlöste heimgehen, und die habe ich dieser Tage auch gesagt in der Predigt, weißt du, wenn die Erlösten heimgehen, die müssen nicht trauern. Ich denke nur an Graf Zinzendorf und seine Brüdergemeinde und Herrnhuter Gemeinde. Fahr mal nach Herrnhut, schau mal die ganze Anlage an. Weißt du, unten ist die Versammlung, so wie ich hier predige, und da geht nur geradeaus zum Friedhof und oben dann ist die oberste Gemeinde, die Gemeinde erhöhte, die erhöhte Gemeinde, und dann ist auch Graf Zinzendorf beerdigt, und unten ist die Gemeinde, und dann alles in Weiß. Alles in Weiß. Alles in Weiß. Verstehst? Die Erlösten. Schaut die Bibel an, wie die Erlösten kommen. Angetan mit köstlicher, reiner Leinwand. Und wir sollen alles dran setzen, dass wir, wenn wir diese Erde verlassen, nicht nackt, bloß und jämmerlich sind. Kauf Gold. Kauf Augensalbe. Verstehst? So viele Leute leben so dahin, sie plätschern dahin. Nein, wir sollen aufhören, dahin zu plätschern. Wir sollen alles dran setzen, dass ich den Tod nicht sehe oder dass ich nicht Schmerzen habe in der Ewigkeit. Oh, hätte ich mehr gebetet, hätte ich mehr geglaubt, hätte ich mehr das und das getan. Wir werden nicht errettet durch Werke. Aber, weißt du, wenn du errettet bist, tust du Werke. Glaube ohne Werke ist Tod an sich selbst. Dann tust du etwas. Dann versuchst du anderen Menschen den Weg zu zeigen und nicht, was du für die anderen tust, sondern was tust du für dich selbst. Das ist ausschlaggebend. Weißt du, die Reise nach innen. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Wahrlich, ich sage euch, so jemand mein Wort halten wird, der wird den Tod nicht sehen, ewiglich. Demnach ist ein wahrer, gläubiger Christ nie wirklich tot. Wenn er an Jesus glaubt, wiedergeboren ist, geisterfüllt ist, wie auch immer, der behält sein Bewusstsein, seine Seele. Warum? Weil Jesus seine Seele behalten hat. Und er sagt, wer mich hat, der hat das ewige Leben. Wer mich hat. So, du behältst dein Bewusstsein, weil Jesus sein Bewusstsein behalten hat. Weißt du, und mit ihm, da hältst du dich fest, krallst an ihm fest und sagst, ja, danke, Herr. Er trennt sich, wenn der Gläubige stirbt, der trennt sich nur von diesem materiellen Teil. Nur von dem, was er sieht, wo er noch hängt. Wo er noch nicht erlöst ist. Aber alles andere, er ist frei. Und Gott sucht freie Menschen, die wirklich frei sind. Was hat der Jesus zu dem reichen Jüngling gesagt? Denk, hör diese Geschichte an. Diese, das sind alles heilsnotwendige Botschaften. Der reiche Jüngling, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Der wollte das ewige Leben haben. Und du siehst, es geht um das ewige Leben. Dann sagt er, halte die Gebote. Und das tue ich. Ja, welche Gebote? Vater und Mutter ehren, das tue ich. Und dann sieht er seinen Fingerring, seinen Armring, seinen Ohrring, seinen Nasenring, was weiß ich, welche Ringe noch da hatte. Oder was weiß ich, behängt. Ja, früher hat man die ganzen Reichtum bei sich selbst getragen, wegen Diebe und Räuber. Und man war nicht sicher, verstehst du? Und damit die Leute nicht, man hat nicht diese Sicherheitsschlösser gehabt oder keine Tresore, was auch immer ist. Dann sagt er, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, nicht mir. Weißt du, Jesus hätte sagen können, gib's mir in meiner Mission oder den Essenern, den armen Brüdern. Nein, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Weißt du, wenn du nichts mehr hast, kann dir nichts mehr weggenommen werden. Kannst nicht mehr verlieren, wenn du nichts mehr hast. Deshalb bist du schon wirklich von allem los. Franz von Assisi, bei ihm ist eine folgende Geschichte passiert. Da gehen seine Brüder zum Almosen sammeln in der Ortschaft und auf dem Nachhauseweg, was sie gesammelt haben, überfallen die Räuber und nehmen ihnen alles weg. Und sie gehen dann zum Franz von Assisi: Vater, was müssen wir tun? Wir sind ausgeraubt worden und das ist schon ein Verbrechen, wenn man arme Leute ausraubt. Aber dann sagt Franz von Assisi, also geht wieder in die Stadt, sammelt wieder genauso wie vorher. Und wenn die Räuber kommen, dann zieht euch nackt aus und gibt auch sogar die Kleider denen. Und weißt du, was da passiert ist? Und dann passierte, da kamen die Räuber genauso, die haben schon sie erwartet, die kommen jetzt mit den Spenden nach Hause und dann ziehen sich aus und sagt, nehmt alles mit, alles was wir haben und lasst uns gehen. Dann haben sie gesagt, behaltet euch, und die Diebe sind weggelaufen, die haben gesagt, nachher heißt es in der Stadt, ja, die haben sogar Nackte ausgeraubt. Verstehst du? Ja, wenn du nichts mehr hast, kann dir nichts mehr genommen werden. Und der Teufel wird sich hüten. Der Teufel, solange er weiß, dass du noch was hast, noch was bist und was kannst und so weiter, klaut er dir. Aber wenn du sagst, nimm auch die Klamotten, nimm alles mit, dann läuft er. Mein Vater hat so einen dummen Spruch gehabt. Und dieser dumme Spruch war, weißt du, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Weißt du, wenn du nichts hast, dann werden sie auch nicht kommen, bitte eine milde Gabe oder sonst noch was. Wenn ihr das sehen. So, halte ich an den Herrn. Das an den Herrn halten ist ein Kunststück. Das ist eine Gnade. Das, weißt du, auf Jesus zu schauen, das ist wirklich eine Gnade, die muss dir geschenkt werden. Und das kannst du nicht gleich bei deiner Bekehrung. Bei deiner Bekehrung werden nur die großen Sünden dir weggenommen, die Untugenden. Und du wirst gereinigt, du wirst Kind Gottes, du wirst eingetragen ins Buch des Lebens. Aber dann beginnt die Heiligung. Das ist Stück für Stück. Das ist nichts. Und das ist auch nichts. Und Heiland, mit dem kann ich vor dir auch nicht bestehen. Und das bringt mir auch nichts. Und so geht's permanent, dass wir dann einfach nach ganz anderen Werten suchen. Bleibenden Werten. Was bringt einem wirklich? Du bekommst dann den Heiligen Geist, verstehst du? Und der Heilige Geist deckt das auf. Er wird mich verklären. Er wird mich verherrlichen. Und wir werden zu einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Plötzlich siehst du, wie Jesus war, und du möchtest so werden wie Jesus. Du lässt diesen materiellen Körper hier. Wisst ihr, Geschwister, wir beten manchmal, oh Herr, heile mich da. Ich habe Bandscheiben, ich habe das und ich habe jenes und so weiter. Ich habe die oder jene Schwierigkeit. Weißt du, das alles ist vorbei. Das ist alles kickerles Zeug. Entschuldigung. Es ist schlimm. Weißt du, wenn du keine Hand mehr hast und kein Bein mehr hast und keine Zähne mehr hast, ist es schon schlimm, wenn du Brei essen musst. Aber damit kann man noch leben. Oder wenn du Morphiumspritzen bekommst, weißt du, es ist kein Verbrechen, Drogen zu bekommen, verstehst du, wenn man krank ist und so weiter. Aber Jesus sagt, lass es. Lass los, halt dich nicht daran fest. Bleib nicht kleben. Dein irdischer Körper wird ganz neu gestaltet werden. Und ich sag dir, es wird wunderbar sein. Wunderbar wird dein Körper sein. Du wirst in einer neuen Dimension stehen und du wirst so vor Gott sein, wie Gott dich braucht, wie Gott dich hier wollte. Die Toten, die an Jesus glauben, sie sind nicht tot. Halleluja. Der wird leben, obgleich er stürbe. Der wird leben. Jesu Tod und seine Auferstehung ist der Schlüssel für unser Leben. Und Jesus hat erklärt, was der Tod wirklich ist. Ist gar nichts. Verstehst du? Der Tod ist gar nichts. Jesus hat den Tod demaskiert, entlarvt, bloßgestellt, entkleidet. Tod, wo ist dein Stachel? Und schau die Heiligen an. Wenn ich so Märtyrer angucke, ich habe eine ganze Menge an Märtyrerliteratur gelesen, das hat mich beschäftigt, wie haben die ersten Christen ihren Glauben bezeugt? Die sind manchmal auf den Löwen zugerannt, frisst mich! Ja, denn die wussten, wir sind geliefert. Die Römer kennen keine Gnade mit uns. Und wir sind dem Tod ausgeliefert. Was wollt? Mehr als sterben kann ich nicht. Der Vater von Pavel Ignatow, von dem ich euch mal erzählt habe, aus Sofia, weißt du, als die Kommunisten kamen und die halten, bis der Polizist sagte, ich verhafte sie, aber das ist mir zu schade, sie zu verhaften, ich werde hier gleich sie erledigen. Und hält die Pistole an die Schläfe und dann sagt der Vater, drücken Sie ab, Sie können mir nichts Besseres tun, ich bin gleich bei meinem Heiland. Und er lässt dann die Pistole sinken, geht und sagt, diese Freude werde ich Ihnen nicht machen. Verstehst? Diese Freude werde ich Ihnen nicht machen. Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod ist entmachtet. Wenn du das begreifst als wiedergeborener, geisterfüllter Christ, dann solltest du keine Angst mehr haben. Weißt du, wenn du mal mit Löwen gekämpft hast, dann wirst du mit Mäusen keine Schwierigkeiten mehr haben. Oder Spinnen oder sonst was. Durch Jesus, durch seine Macht ist der Tod entblößt, die Fratze vom Gesicht gezogen. Da siehst du, wer dahinter steckt, das ist der Teufel. Der Teufel ist der Neider, der uns den Tod beigebracht hat. Und die Angst vor dem Tod und uns zum Tod geführt hat. Ihr werdet nicht sterben. Verstehst du? Er hat uns angelogen. Und die Fratze wird runtergezogen. Das ist der Lügner und nicht Gott. Der Teufel versucht, alles Gott in die Schuhe zu schieben. Du brauchst keine Angst haben. Weißt? Der Herr liebt dich. Der Herr wollte dich haben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wer an Jesus wirklich glaubt, für den kommt der Tod, kommt die Ewigkeit nicht unerwartet. Der bereitet sich vor. Der stellt sich darauf ein. Der plant. Viele Leute planen nicht ihr Leben. Die planen überhaupt nichts. Die leben blind in den Tag, so fahren ins Blaue. Wo gehen wir heute hin? Ja, irgendwo in den Alpen vielleicht. Und dann, weißt du, Hauptsache wir fahren. Du kannst im Kreis fahren und nirgendwo hinkommen. Verstehst du? Aber du bist immer unterwegs. Und so leben viele blind in den Tag. Plan dein Leben. Und wenn ich von dieser Erde gehe, ich werde nichts mitnehmen, warum soll ich da hängen? Verstehst du, es ist nicht mein Leben. Es ist so schön zu wissen, das Kind Gottes, zu wissen, mein Leben ist in der Hand Gottes. Ich kenne Leute, die nicht in Gott waren und die sind auch gestorben. Ich denke nur, jemand, deren Mann kein Christ war und sie war gläubig hier in unserer Gemeinde, ist auch jetzt inzwischen beim Herrn Jesus, aber der Mann war nicht gläubig. Du, ich kam ins Krankenhaus, die haben den in das hinterste Zimmer geschoben, der hat gebrüllt wie ein Löwe oder was weiß ich, wie Dämon, gebrüllt und der war nicht zu beschwichtigen, nicht zu halten, der hat gebrüllt. Und dann hat die Frau mir angerufen, kannst du nicht zu meinem Mann gehen und mit ihm beten oder sonst was, und dann komme ich rein. Er hat gesagt, im Namen Jesu beruhigen Sie sich. Und dann ist er plötzlich still geworden. Und dann bete ich mit ihm das Vaterunser. Und weil mir konnte es man wahrscheinlich auch gar nicht beten mit ihm. Aber er hat aufgehört zu brüllen. Dann gehe ich raus, frage die Krankenschwester, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Der ist still. Und er ist still eingeschlafen. War Tage später ist er eingeschlafen. Aber er braucht zuerst mal die Ruhe Gottes. Und viele bekommen sogar in der Sterbestunde Gnade. So Schächers Gnade. Schächers Gnade. Jesus sagt, du wirst mit mir heute im Paradiese sein. Weil er plötzlich, vorher hat er noch geflucht. In Stuttgart habe ich einen guten Bruder in der Gemeinde gehabt. In der Römerstraße wohnte er. Und der war Bäcker, hat sich bekehrt. Und ja, sein Leben Gott ausgerichtet und hat die Bäckerei aufgegeben später, ging in Rente. Und dann hat er gesagt, was soll ich mit dem Schild machen hier an der Straße? Was soll ich mit dem Schild machen? Ach, schreib irgendeinen Spruch und lass dir von Gott schenken einen Spruch. Und der hat sich tatsächlich einen Spruch schenken lassen von Gott. Einen schönen Spruch. Und jeder, der in West, Stuttgart West hochfuhr, an der Römerstraße vorbei, das war an der Straße sichtbar, dieses Schild. Sündig gelebt, selig, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Das mussten alle Leute lesen, sein früherer Bäckerschild. Sündig gelebt. Das hat er gemacht. Endlich bekehrt. Selig gestorben. Dem Teufel die Rechnung verdorben. Und du verdirbst dem Teufel die Rechnung. Und wir sind dazu da, um dem Teufel die Rechnung zu verderben. Der rechnet mit uns. Verstehst du, dass er uns haben will? Er ist derjenige, der diesen Tod in diese Welt gebracht hat. Also, gewöhn dich an Jesus. Sündig gelebt, okay. Gott ist gnädig, barmherzig und gütig. Und dann endlich bekehrt. Und wenn du dich bekehrst, bekehre dich richtig. Weißt du, was Bekehrung ist? Um 180 Grad sich wenden. Nicht 360 Grad, verstehst du, wieder auf dem gleichen Platz, wo man gewesen ist. Nein, nicht im Kreis drehen, sondern eine andere Richtung einschlagen. Anderes Denken, anderes Reden, anderes Handeln. Der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Aber endlich bekehrt, selig gestorben. Und du merkst, oder du siehst, wenn du Menschen, gläubige Menschen sterben siehst, die sind selig, friedlich, die haben vielleicht ein paar Stunden vorher noch Schmerzen, die haben noch Leid, kriegen sie noch, was weiß ich, aber dann fallen sie in die Bewusstlosigkeit und dann spürst du nichts mehr. Dann spürst du nichts mehr. Der Tod ist entmachtet. Der Teufel wollte uns bis zuletzt halten. Der Teufel kämpft um unseren Leichnam. Glaub mir das. Schau den Moses an. Deshalb hat Gott den Moses beerdigt, dass niemand ihn finden kann. Und der Engel kam, der Engel Gottes stritt mit dem Satan. Der Teufel wollte unbedingt den Leichnam haben. Der Teufel kämpft, bevor du geboren bist, und der Teufel kämpft um dich, wenn du gestorben bist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Leben nicht wie Hunde verscharren, sondern in Gottes Hände legen, ganz bewusst einen Segen sprechen, von Erde bist du, zur Erde sollst du werden, aber Geist und Seele gehen zu Gott. Der Teufel streitet um unseren Leichnam. Glaub mir, wenn du nicht richtig erlöst bist, wird der Teufel noch um deine Leiche kämpfen und dich hin und her zerren. Verstehst du? Deshalb diese ganzen Todeskämpfe, was die viele Leute haben. Diese vielen Todeskämpfe. Tod, wo ist dein Stachel? Deshalb erlöst sein, selig gestorben und dem Teufel die Rechnung verdorben. Und für uns Kinder Gottes ist nicht der Tod das Letzte, sondern das Leben. Das Leben. Jesus sagt, ich bin Anfang und Ende. Ich bin der Erste und der Letzte. Weißt du, das Leben ist das Letzte, nicht der Tod. Das Leben geht weiter jetzt, in ganz anderer Dimension. Durch Jesus wissen wir, nach dem Tod ist nicht zu Ende. Weißt du, dass du das Gras von unten wachsen siehst. Nein. Nein, das Leben, das irdische Leben, die Schmerzen, Leid und Elend und so weiter, dieses Dasein ist zu Ende. Du hast jetzt eine ganz neue Daseinsform durch Jesus Christus. So wie Jesus war, so bist du. Denn er ist der Erste, der uns vorausgegangen ist, ist unser Bruder. Er hat sich durchgekämpft, durchgepirscht durch dieses ganze Dickicht der Gottlosigkeit. Schau den Lazarus an. Lazarus hat nicht mehr an die Hunde gedacht und an die Wunden gedacht und an die Geschwüre gedacht, an die Brosamen gedacht, die vor das reichen Tisch fallen. Nein, der hat sich gefreut. Oh, der war selig in Abrahams Schoß. Weißt du, wie sich das fühlt? Vater Abraham, Vater Gott, der empfängt mich. Jesus hat für uns den Tod überwunden. Der Tod ist für uns keine Bitterkeit, keine Traurigkeit, keine Katastrophe, kein Weltuntergang. Und ich sage, die Zeit wird kommen. Es wird in dieser Welt noch ein großes Sterben geben. Lies mal die Offenbarung. Lies mal die Offenbarung. Da heißt es Endgericht. Weißt du, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Steht in der Bibel, wie auch immer, durch Naturkatastrophen oder was weiß ich, Kriege. Da werden zwei Drittel der Menschheit sterben. Und weißt du, was das ist? Das sind ein paar Milliarden. Nicht nur ein paar Hundert, nicht nur ein paar Tausend. Milliarden. Und deshalb müssen wir Christen fit und firm sein, dass wir eine Botschaft haben gegen den Tod, gegen die Hölle, gegen den Teufel. Und wir werden Dämonen vertreiben, diese Todesgeister. Angst vor dem Sterben, vor der Ewigkeit. Jakob Böhme, ein Mystiker aus Görlitz da hinten, der hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Verstehst du? Lass es zergehen. Wer nicht stirbt, bevor er stirbt. Weißt du, was das heißt? Vorher das loslassen. Vorher das Testament machen. Vorher die Welt in Ordnung bringen. Vorher sich versöhnen. Weißt du, nachher in der Ewigkeit kannst du dich nicht mehr versöhnen. Nachher in der Ewigkeit hast du keinen Frieden. Nachher in der Ewigkeit geht vieles nicht mehr. Deshalb ist so wichtig, dass wir jetzt versöhnt sind. Deshalb heißt es, wenn du Gott dein Opfer bringst, wenn du merkst, du gehst auf die Ewigkeit zu, geh hin und versöhne dich und bring dann die Gabe erst. Und dann komm und sag, Vater, ich komme nach Hause. Bring dein Leben in Ordnung. Bevor du nach Hause gehst, bevor du vor Gott stehst, wenn du einmal tot bist, kannst nicht mehr, ich muss jetzt noch da noch was in Ordnung bringen und das. Erlos Stegen, ein guter Freund von mir, der in Südafrika unter den Zulus gewirkt hat, der war ein paar Mal in meiner Gemeinde und hier in Berlin und auch in Heilbronn. Und seine Bekehrung ist so, oder die Erweckung dort begann in Südafrika. Weißt du, er liegt im Sterben. Er war Pastor einer großen Gemeinde, oder größeren Gemeinde, verstehst du, aber keine Erweckungspredigt und hat er keine Erweckung gehabt. Er ist im Sterben. Und dann sagt Heiland, hat seine Familie zusammengerufen, ich gehe jetzt zum Vater im Himmel. Und dann sagt eine Stimme zu ihm, Erlo, du kannst noch nicht zu mir kommen. Und dann sagt der Herr, was? Warum kann ich nicht zu dir kommen? Und dann zeigt Gott ihm etwa 150 Leute, Gesichter. Die erkennt er plötzlich. 150 Gesichter. Du bist mit diesen Leuten nicht in Ordnung. Und dann plötzlich kommt er wieder zum Bewusstsein, ganz starken Bewusstsein, und kommt zu sich selber. Du bist mit diesen Leuten nicht in Ordnung. Und dann schreibt er alle diese Leute, lässt er aufschreiben, seine Frau muss da oder seine Kinder schreiben auf die Namen. Hol bitte her, ich muss mit diesen Leuten sprechen. 150 Leute. Und weißt du doch, als Pastor hat man manchmal Techtelmechtel mit dem und da macht man nicht recht und dort macht man nicht, was nicht in Ordnung. Und was weiß ich. Und geschäftlich, verstehst du, wir sind alles Menschen. Wir sind alles Verbrecher im Deutsch gesagt. Verstehst du, wir sind alle, wir haben irgendwo Dreck am Stecken. Ja, und 150 Leute, die zeigt der Herr. Und als die kommen, und dann sagt er, du, ich sterbe jetzt bald. Ich möchte mit dir Frieden haben. Vergib mir, was alles gewesen ist, was ich falsch gemacht habe. Also, so viel es an mir liegt, bitte sei gnädig mir und denk nicht an diese Schuld. Du, die Tränen kamen bei diesen Leuten. Die waren ergriffen, dass der Pastor sich bei mir entschuldigt. Der liegt im Sterben. Naja, vergib, das ist Friede. Und dann, als er diese durch ist, plötzlich wird er aufgerichtet, wird der Pastor, und da beginnt die Erweckung durch diese 150 Leute, die er zum Teil angeschrieben hat, angefragt hat, beginnt die Erweckung unter den Zulus. Ich weiß nicht, ob wir das Buch hier auf dem Büchertisch haben, aber es ist ein interessantes Buch, wie die Erweckung nach Afrika kam. Aber das hat mich begeistert. Und ich weiß, Gott nimmt niemand vorher zu sich. Er zeigt uns, er deckt die Sünde auf, klärt uns auf. Und wir sollen sofort, wenn wir merken, du, da ist noch irgendetwas, wenn du gewahr wirst, da ist noch etwas, bring die Dinge in Ordnung und dann bring mir das Opfer. Dein Leben, unser Leben. Wir sollen unser Leben Gott begeben als ein lebendiges Opfer. Nur nebenbei. So. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird leben. Der wird nicht sterben. Also, wir müssen vorher sterben, bevor wir sterben und nicht erst, wenn wir sterben. Nur nebenbei, für den Glauben an Jesus Christus ist der Tod nichts Schreckliches. Der weiß, es gibt ein schönes Lied, ich weiß, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, ich kenne meinen Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Weißt du, das gehört dazu, nicht nur Vergebung haben, sondern ich kenne meinen Heiland so gut. Ich werde kein Fremdling, kein Ausländer, kein nichts. Verstehst du, gar nicht sein. Ich werde dort zu Hause sein als Sohn. Ob wir leben oder sterben, sagt der Herr, wir sollten des Herrn sein. Deshalb ist es vollkommen egal jetzt, wenn du an Jesus Christus glaubst, ob du lebst oder stirbst, du bist des Herrn. Wer an Jesus glaubt, hat eine andere Wahrnehmung. Er nimmt die Ewigkeit ganz anders wahr. Er lebt Leben einer anderen Art, nach einer anderen, mit einer anderen Qualität. Er schaut auf das Ewige, das Bleibende. Auf dass ich Jesus gewinne und bei Jesus bleibe. Und dann das Schöne dabei ist, wenn du an Jesus glaubst, er wird abwischen, wenn dieser Tag X kommt. Wenn du nach Hause gehst, ich werde am Freitag darüber sprechen, der Tag, an dem wir sterben, da wird der Herr mit einem großen Taschentuch kommen und uns abwischen, alle Tränen von unseren Augen, die wir geweint haben. Er wird uns trösten, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und wir können jetzt schon erfahren, wie Gott uns liebt, wie Gott uns durchträgt, wie Gott uns führt, wie Gott uns leitet. Aber hier, er wird uns all den Kummer uns wegnehmen und befreien von Leid, von den Ängsten, die wir befürchtet haben. Wir werden keinen Mangel mehr haben, wir werden keine Schmerzen mehr haben, wir werden keine Tränen mehr weinen, wir werden keine Sorgen mehr haben. Er wird alle Tränen abwischen. Wie viele Tränen hast du geweint? Ich nehme zum Beispiel grundsätzlich kein Kissen von anderen Leuten. Oder wenigstens Kissenbezug. Nehme ich nicht. Aber da schlafe ich lieber auf Stroh oder was weiß ich. Nicht auf Stroh, aber nicht, dass ihr das so schlecht meint. Nein, warum? Weißt du, wenn du schläfst auf Kissen, wo andere geweint haben, andere Schmerzen ausgedrückt haben, weißt du, das übernimmst du irgendwie, diesen Geist, diese Sachen. Auch wenn du nicht abergläubisch bist. Aber weißt, wir sollten frei sein. Er wird meine Tränen abwischen und ich muss die Tränen nicht zurücklassen. Für niemand. Ja. Und wir werden keinen Mangel mehr haben. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 18, ich bin gewiss, und wir brauchen diese geistliche, ewige Gewissheit, ich bin gewiss, dass, was wir jetzt erleiden, nichts ist im Vergleich mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Ich weiß, ich bin überzeugt, sagt dieser Paulus hier, er fürchtet sich nicht, weder vom Sterben noch von der Ewigkeit, noch was passiert mit mir in der Ewigkeit. Ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, was mit mir passiert. Denk an diesen alten Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Und dann macht dir das Leben Spaß. Dann genießt du das Leben ganz anders. Ich weiß, dieser Leiden, dieser Zeit werden nicht wert sein der Herrlichkeit. Wenn ich spüre, ich weiß, meine Zeit ist rum und ich habe Patientenverfügung für mich persönlich gemacht und für meine Frau. Ich habe eine Patientenverfügung gemacht. Wenn ich meine Zeit rum, ich will nicht mein Leben verlängern, künstlich am Leben gehalten. Ich habe mal eine Frau bei Heilbronn in Weinsberg erlebt, verstehst du, die wurde künstlich am Leben erhalten, die hat Qualen durchgestanden, die kam später noch zu sich und so weiter, sagt, ich möchte erlöst werden. Der Tod als Erlösung hat sie sich gesehen, war Kind Gottes, aber künstlich am Leben gehalten. Nein, wenn meine Zeit ab ist, guck mal, die Patriarchen, die legten sich zu ihren Vätern und wurden versammelt zu ihren Vätern. Weißt du, die waren, ja, Abraham, Isaac, Jakob, versammelt zu ihren Vätern. Okay, es gibt ein schönes Lied, wir singen auch manchmal, lass mich gehen, dass ich Jesus möge sehen. Verstehst du? Haltet mich nicht auf. So wie dieser Eliezer, oder nicht der Eliezer, die Rebekka. Als sie hört, jetzt geht's zu deinem Bräutigam, der wartet auf dich, und er geht schon auf und ab, und er kann dich nicht mehr erwarten. Und ich sag dir eines, Jesus kann dich nicht mehr erwarten. Er wartet schon zu sehnsüchtig. Er sagt, ich werde das Abendmahl nicht mehr mit euch feiern, bis dass ich mit euch wieder feiere in meinem Reich. Er sehnt sich mit uns zusammen, das Abendmahl zu halten. Deshalb ist Abendmahl was ganz Schönes, für mich persönlich. Sehnsucht, nicht nur, dass er von der Erde gegangen ist, sondern der Herr erwartet mich, und er fastet wegen mir. Verstehst du? Fastet. Nimm nicht teil am Abendmahl, bis dass ich mit euch wieder esse. Lasst mich gehen, dass ich meinen Heiland möge sehen. Deinen Heiland. Das Blut Jesu Christi, das, was auf Golgatha geschehen ist, schützt dich vor dem Würgeengel. Der Teufel ist der Erfinder des Todes, das dir Angst macht, dich in Panik bringt. Und dich schreckt. Pass auf, du wirst sterben. Ja, und wenn? Tod, du bist besiegt. Du bist besiegt. Bin ich nach Hause. In der Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, Jesus, den verklärten Herrn, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich bin der Erste und der Letzte. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Verstehst du, also in der Vergangenheit von Ewigkeit, er lebte schon immer. Aber hier durch seinen Tod hat er dich und mich erlöst. Ich bin der Lebendige von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist ein Machtwort. Das ist ein Machtwort. Und als der Johannes das gesehen hat und das erleben durfte, dann war es vollkommen wurscht, der Antichrist, der falsche Prophet, die Abfall der Gemeinde, die Lauheit und die Trägheit in der Christenheit, ganz alles vergessen. Die ganzen Katastrophen, die ganzen Gerichte, die ganzen Plagen, die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Zornschallengerichte, diese weh. Kannst alles vergessen. Als ich das sah, und da muss auch gar keine Angst mehr vor dem Teufel haben. Pass auf, das ist der Teufel. Nein, du musst keine Angst haben. Der ist besiegt, der Tod ist besiegt. Die negativen Mächte sind besiegt. Der Teufel, der dich umbringen wollte, dich mit dem Tod erschreckte, mit diesem Gespenst, dieser Maske erschrecken wollte. Du weißt, wer dahinter steht. Der letzte Feind wird hinweggetan. Die Sünde, die Übertretung, die mich zu diesem Tod verleitet hat, das wird vollkommen endgültig entfernt und wird nicht mehr da sein. Und die Erlösung ist nicht mein Verdienst, sondern sein Werk. Sein Werk. Er hat es vollbracht. Und dieser Wüstling, dieser Tod, hat jetzt überhaupt nichts mehr zu melden. Denk drüber nach. Der wird in die Wüste geschickt jetzt. Dieser Hasael, dieser wilde Esel oder Bock. In 1. Korinther 15, Vers 54. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Er ist aufgefressen. Ja, vernichtet. Der Herr hat es ausgelöscht. Und deshalb das Wort vom Kreuz, die Auferstehung und so weiter, ist das Zentrum unserer Erlösung. Ist die Basis, darauf basiert unser Leben. Und das befreit uns von der stärksten Supermacht dieser Welt, dem Tod, der Angst vor dem Tod. Er ist auferstanden, er lebt. Und ihm ist alle Gewalt gegeben. Der Tod ist besiegt. Überleg einmal, besiegt. Besiegt, unterworfen, in die Knie gezwungen. Jesus hat vernichtet, als er ausrief, es ist vollbracht. Die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Der Teufel kann viel machen, der kann die Kirche zerstören, kann Gemeinden zerstören, kann Menschen zerstören, aber er kann das nicht, was der Herr in dir hineingepflanzt hat, vernichten. Das bleibt für Zeit und Ewigkeit. Die Pforten der Hölle, die Sache Gottes, kann nicht vernichtet werden, überwältigt werden, wie auch immer. Der Glaube an Jesus Christus sprengt unsere ganze Vorstellungskräfte. Alles, was deine Fantasie sich ausdenken kann, ich schaff's nicht. Nein, mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade schaffst du, weil der Herr Jesus für dich alles schon geschaffen hat. Ich denke nur an diesen einen Burschen, der argentinische Evangelist, der predigt voller Feuer und sagt, Leute, jetzt müsst ihr euch bekehren, stand, und so weiter. Dann springt ein junger Mann von hinten auf, rennt nach vorne, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt der Evangelist, Junge, du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Es ist alles vollbracht, es ist alles getan. Du musst jetzt nur noch Danke sagen und annehmen, und es gehört dir. Wir sind alle zu spät geboren. Spätgeborene. Wir müssen nur annehmen. Der Tod. Weißt du, dein Glaube ist nicht mehr vergeblich. Dein Laufen ist nicht vergeblich. Alles, was du tust, ist nicht umsonst. Mit dem Tod. Ja, du hast eine ganz neue Identität. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, sagt der Herr. Aber es bringt Frucht. Zehnfach. Verstehst du, es bringt Frucht. Schau doch die Raupen an. Und genau da möchte ich mit diesem Bild schließen. Heute Nachmittag. Schau die Raupen an. Was steht, wenn so Raupe da auf Kohle oder was weiß ich, wo die da rumkrabbelt und frisst? Erzähl doch der Raupe, hör mal, du wirst einmal durch die Lüfte fliegen. Du wirst mal Schmetterling sein. Dann sagt er, das glaubst du nur, aber ich nicht. Aber dann kommt eine Zeit der Verpuppung. Das ist diese Phase des Todes. Und dann hängst du da. Und dann plötzlich hält's nicht mehr aus. Und plötzlich dieser Kokon platzt. Und du bekommst Flügel. Du bleibst die Raupe, was du bisher warst. Deine Identität bleibt die gleiche, die du bisher warst. Du bleibst in deiner Art, in deiner Persönlichkeit, in deinem Wesen. Aber du hast jetzt Flügel. Du bist Schmetterling. Du bist super leicht. Und du musst nicht mehr krabbeln und Kohl fressen. Jetzt gehst du von Blume zu Blume. Weißt du, was das heißt auf Deutsch? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du wirst gesegnet sein, du wirst die Wunder Gottes sehen. Und weißt du, musst nur Geduld haben. Binnen kurzer Zeit aus der Raupe wird ein Schmetterling. Wird ein Schmetterling. Das Leben verschlingt den Tod. So wie die Bibel sagt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Plötzlich bist du ein Schmetterling, ein Engel. Und nein, ein Engel wirst du nie werden. Musst auch gar nicht werden. Denn wir werden über die Engel stehen. Und über die Engel herrschen. Du wirst sogar, ja, zu Recht in der Majestät Gottes stehen. Jesus gibt uns diesen Glauben an diesem Sieg. Halte dich an Jesus fest. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er selbst sterben würde. Martha, glaubst du das? Ja, später. Das wird noch passieren, am jüngsten Tag. Nein, jetzt. Verstehst du? Das ist wichtig. Dass wir uns nicht vertrösten auf die Herrlichkeit, auf die Wiederkunft Jesu, auf das tausendjährige Reich, auf die Entrückung. Nein, jetzt. Martha, glaubst du das? Hör mal, lies mal selber nach. Das ist keine billige Vertröstung. Weißt du, aus seinem Sieg Jesu, aus dem Sieg Jesu können wir schöpfen, das volle Leben. Paulus schreibt weiter und sagt, meine Lieben, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Diesen Glauben, dass du aus der Raupe ein Schmetterling wirst. Und setzt euch für den Herrn ganz ein. Weißt du, was das heißt? Nicht, dass du Missionar wirst oder Bücher anfängst zu schreiben oder was weiß ich, große Taten. Setzt euch für den Herrn ein. Lass es zergehen. Denkt drüber nach, was das bedeutet. Fang an, für den Herrn zu leben. Leben wir oder sterben wir? Wir sind des Herrn. Weißt du, egal. Fang an, Jesus auszuleben, sich einzusetzen für den Herrn. Denn ihr wisst nicht, oder nein, ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr tut. Nichts ist vergeblich, was ihr tut. Wenn ihr spendet, wenn ihr gutes Wort zuredet, wenn ihr Menschen ermutigt, wenn ihr ja die Hand hält, wenn ihr mit jemandem betet oder wenn ihr jemanden segnet oder was Gutes wünscht, einen Anruf macht und ja tröstet. Der Tod ist besiegt. Zieh das Gute an und gibt es weiter, denn eure Arbeit ist nicht vergeblich, nicht umsonst für den Herrn, nicht für die Gemeinde, nicht für eine Organisation, nicht für einen Menschen, für den Herrn. Wir möchten für den Herrn anfangen zu leben. Und das ist nämlich, was uns erlöst. Und dann ist es vollkommen, ich lebe für den Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sind wir auch des Herrn. Lasst uns aufstehen und lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen und Gott anbeten und Gott preisen. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat nicht das ewige Leben. Deshalb hast du Jesus angenommen als deinen persönlichen Heiland, deinen persönlichen Retter, den Sieger über Tod und Teufel und Hölle. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns die Hoffnung des Lebens geschenkt hast, dass du uns erlöst hast von der Macht der Finsternis, dass wir nicht mehr Knechte des Todes sind, Sklaven der Hölle, Satans oder was weiß ich, von wem auch immer. Wir sind nicht mehr in diesem System. Nein, wir gehören Jesus Christus. Der Tod ist verschlungen in dem Sieg Jesu Christi. Heiland, ich danke dir von ganzem Herzen, weil du für mich am Kreuz gestorben bist, und zwar im vollen Bewusstsein. Im vollen Bewusstsein. So, selbst wenn ich in unbewusst werde, wenn ich in Ohnmacht falle, Herr, und wenn ich nichts mehr kann, selbst da kann ich sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das wird mein Leben retten, so wie das Leben des Hiobs gerettet worden ist. Danke, Jesus, für diesen Nachmittag, und segne alle, die sich segnen lassen. Ist jemand krank, Herr, so möchtest du die Kranken berühren. Ist jemand schwach, so stärke du die Schwachen. Herr, und segne auch die Geschwister, die im Krankenhaus sind und Hilfe brauchen. Herr, du weißt, wer das alles ist. Du kennst sie mit Namen. Du weißt, in welcher Klinik sie liegen. Herr, du weißt alles. Du hast uns in deiner Hand. Und aus deiner Hand kann und wird uns niemand reißen. Segne auch unsere Freunde im Internet, Herr. Und gib, dass dein Wort läuft, dass dein Wort funktioniert und dass viele Menschen getröstet werden. Herr, dass sie eine ganz andere Sicht bekommen über das Sterben und über das Leben. Herr, und dass sie für dich anfangen zu leben. Denn unsere Arbeit für dich ist nicht vergeblich. Amen.